Beten wir miteinander. Herr Jesus Christus, wir glauben an dich und wir danken dir dafür, dass du jetzt da bist. Du hast versprochen, dass du da bist, wenn wir uns versammeln und es um dich geht, um deinen Namen, um deine Erlösung, um deine Errettung. Herr, ich glaube an die Vergebung. Sprich du jetzt zu uns durch dein Wort. Amen. So, ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Und im Advent, da geht es, wie Manuel schon gesagt hat, um Jesus Christus. Es geht darum, dass wir darauf warten, dass er wiederkommt. Und wir freuen uns natürlich über seine Geburt zu Weihnachten. Gott wird Mensch für alle Menschen. Und er wird wiederkommen als Richter und als König. Auch für alle Menschen. Und wenn du die Adventberichte durchliest, im Neuen Testament werden die berichtet, wie das gegangen ist damals. Dann ist das erste Buch, das davon spricht, das Evangelium nach Matthäus. Und Matthäus erzählt uns in seinem Adventbericht zuerst, von wem Jesus stammt. In diesem Stammbaum, da gibt es viele Überraschungen. Aber die größte Überraschung ist sicher, dass Matthäus da 5 Frauen erwähnt. In normalen Stammbäumen in der Bibel stehen überhaupt keine Frauen drin. Aber im Stammbaum von Jesus werden 5 starke Frauen erwähnt. Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba und natürlich Maria. Die Vormütter, die sind also irgendwie total wichtig für den Advent. Warum? Heute beginnen wir mit der ersten Frau, die erwähnt wird, und sie heißt Tamar. Und das ist eine Geschichte mit Altersbeschränkung ab 12 Jahren mindestens. Also die Kinder sind ja oben, falls jetzt noch jemand da ist unter 12, würde ich das heiß empfehlen, raufzugehen. Okay, ich habe euch gewarnt. Gut. Tamar wird in den Strudel einer sehr bösen Familie hineingezogen, in die Familie von Juda. Ich lese mal die ersten 11 Verse vor. Da lesen wir in 1. Mose 38, Vers 1. Und es geschah in jener Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adullam einkehrte, dessen Name war Hira. Dort sah Juda die Tochter eines kanaanitischen Mannes mit Namen Schua, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Onan. Und noch einmal gebar sie einen Sohn, dem gab sie den Namen Schela. Juda war aber zu Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau, deren Name war Tamar. Aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan, geh zu der Frau deines Bruders ein und geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinem Bruder Nachkommen erstehen. Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat, so ließ er auch ihn sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß sein wird. Denn er sagte sich, dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Diese Geschichte geht los mit Vers 1. In jener Zeit hat Juda bereits seinen Bruder verkauft als Sklaven und seinen Vater verraten und ihn deswegen angelogen. Jetzt verrät er seine Familie. Juda zieht weg und heiratet eine kanaanitische Frau. Schon sein Großvater und sein Urgroßvater haben immer gesagt, bloß keine kanaanitische Frau. Juda heiratet eine kanaanitische Frau und sein Erstgeborener heiratet Tamar. So wird Tamar jetzt hineingezogen in diesen Strudel aus Segen und Unheil und Verrat und Heuchelei und Buße und allem, was zu Weihnachten führt. Tamar verliert ihre Familie, ihren Mann. Gott wirkt da hinter den Kulissen und lässt ihn sterben, weil dieser Mann so böse war. Juda befiehlt dann, seinem zweiten Sohn Tamar zu heiraten. Und das war alles zu der übrigen Zeit normal. Damals hast du geheiratet, wen deine Eltern für dich ausgesucht haben. Und wenn der Bruder stirbt, dann ist der nächste Bruder verpflichtet gewesen, die Witwe zu heiraten. Der jüdische Historiker aus dem Altertum, Josephus, erklärt diese Schwagerehe so. Er schreibt, so wird es gehalten zum Nutzen des Staates, da so die Familien nicht aussterben, das Vermögen in der Verwandtschaft bleibt und die Lage der Frau durch Heirat mit dem nächsten Verwandten des verstorbenen Gatten erleichtert wird. Aber Tamar wird wieder verraten. Der nächste Bruder, der heuchelt nach außen hin, dass er da mitmacht, dass er einverstanden ist. In Wahrheit ist er aber seinem Bruder noch über den Tod hinaus neidisch und vergönnt ihm keinen Erben. Der zweite Sohn hat schon Sex mit Tamar, aber er praktiziert diese Verhütungsmethode Coitus Interruptus. Und so wischt er seinem Bruder noch ins Grab hinein eines aus, seinem toten Bruder, und missachtet den Befehl seines Vaters und sorgt dafür, dass Tamar kinderlos bleibt. Und das alles zusammen war so böse, dass Gott wieder eingreift und auch den zweiten Sohn Judas sterben lässt. Und wer ist schuld? Wer ist an dieser Sache schuld? Für Juda ist klar, sicher nicht meine lieben Kinder. Viele Eltern sind so. Es liegt nicht an meinem Kind, sondern an der Kindergartentante, am Lehrer, am Chef. Juda ist genauso blind. Es muss doch an dieser Frau liegen. Und wenn die jetzt auch noch meinen jüngsten Sohn in die Finger kriegt, ja, dann stirbt er auch noch. So abergläubisch ist Juda und so verblendet ist er. Er macht Tamar zum Sündenbock. Nach außen hin sagt er wieder, das muss noch warten, bis der nächste Sohn alt genug ist. Wohne inzwischen wieder bei deinem Vater als Witwe. Aber das ist eine Lüge. Juda verrät den Auftrag Gottes. Gott hat zum Vater von Juda, zu Jakob, gesagt, sei fruchtbar und mehre dich. Warum? Gott hat diesen Plan, dass ein großes Volk entsteht, durch das dann alle Menschen der Welt gesegnet werden. Das hat Gott auch noch einmal extra zum Vater von Juda gesagt. Aber auch diesen Auftrag verrät Juda. Er ist nicht mehr daran interessiert. Der Segen für die ganze Welt ist in Gefahr. Das ist die böse Familie, in die Tamar hineingezogen wird. Wie viele Frauen wird sie in die Gewalt von Männern hineingezogen. In eine Familie von bösen, hartherzigen Menschen. Neidisch, heuchlerisch, verkommen. Gott wirkt hinter den Kulissen. Das haben wir schon gelesen. Aber weiß Tamar das? Weiß Tamar, dass Gott da hinter den Kulissen wirkt? Welche Hoffnung hat sie überhaupt noch? Zwei Männer sind gestorben. Keine Familie in Sicht weit und breit. Auch für Frauen heute ist es so schmerzhaft, wenn sie keine Kinder bekommen können. Nur damals hat es nicht nur entsetzlich wehgetan, es war auch eine lebensbedrohliche Katastrophe. Du brauchst Kinder, um zu überleben. Damit die Stadt verteidigt wird, damit das Land bestellt wird, aber auch damit du versorgt wirst im Alter. Kinderlose Witwen, die haben es furchtbar schwer gehabt. Aber noch hat die Tamar ja Hoffnung. Der liebe Schwiegervater, der wollte mich doch noch einmal verheiraten. Ich muss also nur warten. Aber Juda hat sie schon verraten. Viele Jahre vergehen, bis sie das einsieht. In Vers 14 am Ende steht das. Sie hatte gesehen, dass Schela groß geworden war und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Der dritte Sohn ist groß geworden, aber Juda unternimmt nichts. Tamar wird als kinderlose Witwe sterben. Tamar wird in einer bösen Familie verraten, aber Gott wirkt hinter den Kulissen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil handelt von einem verzweifelten Plan. Tamar fasst einen verzweifelten Plan. Sie wird selbst dafür sorgen, dass die Familie Juda weitergeht und Nachkommen entstehen. Lesen wir das ab Vers 12. Als nun viele Tage vergangen waren, da starb die Tochter Schuas, Judas Frau. Und als Juda getröstet war, ging er zu seinen Schafscherern hinauf nach Timna. Schafschere war immer Partyzeit. Er und sein Freund Hira, der Adulamiter. Und es wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft von sich ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Dann setzte sie sich an den Eingang von Ennaim, das am Weg nach Timna liegt, denn sie hatte gesehen, dass Schela groß geworden war und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Und Juda sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. Und er bog zu ihr ab an den Weg und sagte, wohlan, lass mich zu dir eingehen. Denn er erkannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie aber sagte, was gibst du mir, wenn du zu mir eingehst? Da sagte er, ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Sie sagte, wenn du mir ein Pfand gibst, bis du es sendest. Da sagte er, was für ein Pfand soll ich dir geben? Sie sagte, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger von ihm. Dann stand sie auf und ging hin. Sie legte ihren Schleier von sich ab und zog die Kleider der Witwenschaft wieder an. Juda aber sandte das Ziegenböckchen durch die Hand seines Freundes, des Adulamiters, um das Pfand aus der Hand der Frau zu holen, aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute ihres Ortes, wo ist jene Geweihte, die zu Ennaim am Weg war? Sie aber sagten, hier ist keine Geweihte gewesen. Da kehrte er zu Juda zurück und sagte, ich habe sie nicht gefunden, auch sagten die Leute des Ortes, hier ist keine Geweihte gewesen. Da sagte Juda, sie soll es bei sich behalten, damit wir nicht zum Gespött werden. Siehe, ich habe ja dieses Böckchen gesandt und du hast sie nicht gefunden. Echt arg, oder? Ein verzweifelter Plan. Ja, aber auch eine schlimme Täuschung. Aus der Sicht von Tamar ist es vielleicht sogar richtig, dass der Schwiegervater selbst für Söhne, für Kinder sorgen muss. Es gibt Gesetze aus der damaligen Zeit, die diese Schwagerehepflicht nicht nur für die Brüder vorschreibt, sondern auch auf den Schwiegervater ausweitet, wenn alle anderen Brüder ausfallen. Und das ist ja genau der Fall in dieser Geschichte. Die Brüder fallen aus, also ist der Schwiegervater in der Pflicht, nur der will nicht. Der ist jetzt zwar selbst Witwer, aber er denkt nicht mehr ans Heiraten. Der pfeift drauf, dass seine Familie weitergeht. Und deswegen legt Tamar ihn rein. Sie verschleiert sich wie eine Verlobte und setzt sich dann wie eine Prostituierte an den Weg und Juda schwängert sie. Und das klappt, weil Juda so blind vor Gier ist. Sie treffen sich zwar an einem Ort, der übersetzt ironischerweise Augen hat, heißt, aber er erkennt sie nicht. Er will nur jetzt sofort seine Befriedigung. Dafür geht er zur ersten Prostituierten, die am Weg sitzen. Prostitution ist gegen Gottes Willen. Gegen Gottes Willen für Menschen. Es ist falsch und böse und zerstörerisch. Wahrscheinlich funktioniert der Plan auch, weil Tamar Juda gekannt hat. Der hat überhaupt keine Selbstbeherrschung. Er ist blind vor Gier. Sie handeln ganz nüchtern einen Preis aus. Aber er kann nicht zahlen und deswegen handeln sie ein Pfand aus. Sie hat schon gewusst, diesem Juda kann man nicht trauen. Da brauchen wir ein wirksames Unterpfand. Und das klappt, weil Juda so blind vor Gier ist. Er gibt ihr als Pfand sein Siegel. Das war eine kleine Rolle, die man an einer Schnur um den Hals getragen hat. Und mit dem hat man unterschreiben können. Und er gibt ihr den Stab, seinen Stab. Also mit beidem kann man ihn ganz eindeutig identifizieren. Er ist so blind vor Gier, dass er ihr seinen Personalausweis und seine Bankomatkarte gibt als Pfand. Wie dumm ist Juda? Er gibt alles her, weil er so verblendet ist vor Gier. Er will Sex um jeden Preis. Er hat den Bezug zur Realität verloren. Er ist blind vor Gier. Und dann will er zahlen und sein Zeug wieder haben, aber das klappt nicht. Juda merkt nicht, dass hier etwas nicht stimmt. Aber weil ihm sein Stolz so wichtig ist, deswegen merkt er das nicht. Er ist blind vor Gier, diesmal nach öffentlichem Respekt. Er hat keine Demut. Der große Esel schickt ein kleines Böckchen, aber so wird es nicht wieder gut. So wird es nicht wieder gut, was Juda angerichtet hat. Mit nichts kann man sich davon freikaufen. Es braucht ganz andere Summen und Mittel, um das Böse wieder aus der Welt zu schaffen und Vergebung zu machen. Tamas verzweifelter Plan funktioniert, weil sie weiß, wie böse Juda ist. Sie tut etwas Falsches. Sie setzt dabei ihr Leben aufs Spiel. Sie nutzt seine Bosheit aus und sie täuscht ihn, damit das Richtige rauskommt. Juda nimmt seine Verantwortung als Schwiegervater wahr und lässt die Familie wachsen, aber ohne es zu wollen oder es zu wissen. Und was macht Gott da in der ganzen Zeit? Er lässt es zu. Er wirkt sogar noch mit. Tamar wird schwanger. Das ist ja der Teil des Plans, den sie überhaupt nicht in der Hand hat. Den sie nicht steuern kann. Weiß sie, dass Gott Judas Familie wachsen lassen will? Gott schenkt tatsächlich neues Leben aus dieser Verbindung. Durch Tamas verzweifelten Plan geht die Segenslinie weiter und Gott schenkt neues Leben. Aber es muss ja alles auffliegen, oder? Und spätestens 9 Monate später wird das Kind geboren. Das war der verzweifelte Plan und jetzt kommt alles ans Licht. Alles kommt ans Licht. Die Verse 24 bis 30. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben. Hurerei, das bedeutet jede Art von Sex außerhalb der Ehe in der Bibel. Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist sogar schwanger von Hurerei. Da sagte Juda, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Als sie nun hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte, untersuche doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Da untersuchte es Juda und sagte, sie ist mir gegenüber im Recht. Sie ist im Recht mir gegenüber. Deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schäler nicht gegeben habe. Und er erkannte sie künftig nicht mehr. Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus und die Hebamme nahm sie und band eine rote Schnur um seine Hand und sagte, der ist zuerst herausgekommen. Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, da siehe, da kam sein Bruder heraus und sie sagte, was für einen Riss hast du um deinetwillen gerissen? Und man gab ihm den Namen Peretz, das heißt Riss. Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand die rote Schnur war. Dem gab man den Namen Serach, Sonnenaufgang. Alles kommt ans Licht. Alles. Juda hört, dass Tamar schwanger ist und sein Urteil ist knapp und brutal, verbrennt sie. Wie hartherzig, wie unbarmherzig, wie selbstgerecht. Heuchler hat es im Volk Gottes immer schon gegeben. Tamar und der Stammbaum von Jesus sind jetzt in Lebensgefahr. Da spielt sie jetzt ihre Trumpfkarte aus, das Pfand. Und so wird der Juda jetzt mit der Realität konfrontiert. Er sieht, dass seine Gier und Bosheit hinter allem steckt. Und dass er da der Schuldige ist. Das ist der Wendepunkt in seiner Geschichte. Und er erkennt jetzt in Vers 26, dass Tamar im Recht ist. Dass sie gerechter ist als er selbst. Sie ist gerecht, ich nicht. Das sind verschiedene Arten, wie du das übersetzen kannst, was er da sagt. Er sieht sich jetzt im Licht Gottes und er gibt alles zu. Er gibt alles zu. Vorher war keine Demut da, jetzt ist Demut da. Vorher war keine Selbstbeherrschung da. Jetzt lebt er selbstbeherrscht. Die Geburt ist ganz dramatisch und es zeigt sich wieder, dass Gott da seine Finger im Spiel hat. Er bewahrt die Familie. Juda, Tamar und die Zwillinge. Jetzt sind die Buben da und die leben jetzt mit Juda zusammen. Der Peretz und der Serach erinnern ihn jetzt jeden Tag daran, was da war. Juda nimmt die Schuld und die Schande ganz auf sich und er spricht Tamar gerecht. Er ist aufgeflogen. Alles ist ans Licht gekommen. Er ist an diesen Punkt gekommen, wo er nicht mehr heucheln konnte. Durch Tamar kommt alles ans Licht. Und das ist gut für uns alle. Gott gibt Hoffnung. Denn diese Geschichte, die steht hinter Weihnachten. Es ist schon irritierend. Prostitution, Zwangsheirat, Gier und Sex. Ja, kann das wirklich die Bibel sein? Warum steht diese Geschichte da in der Bibel? Und warum erinnert uns Matthäus extra dran, an diese Vormutter von Jesus? Ich glaube, diese Geschichte hilft uns zu verstehen, was Weihnachten bedeutet. Sie zeigt uns erstens, dass jeder Mensch Rettung braucht. Wir brauchen Rettung. Gott ist ja nicht als Mensch auf die Welt gekommen, damit er ein Fläschchen trinken kann und damit er sich die Windeln wechseln lassen kann. Das war nicht das Ziel von Weihnachten. Er ist gekommen, um uns zu retten. Von unserer eigenen Gier. Von unserer eigenen Bosheit. Also diese Geschichte, die bringt uns eine gesalzene Ladung Realität. So blind, so gierig, so hartherzig, so hinterlistig und heuchlerisch sind Menschen. Ich finde das immer so gewaltig, weil die Bibel, die spricht ganz ehrlich von ihren Helden. Da ist nichts geschönt. Die spricht sehr für die Wahrheit der Bibel. Es ist nichts frisiert worden. Das sind die Helden, die in der Bibel vorkommen. So blind und so gierig und so hartherzig und so hinterlistig und heuchlerisch sind Menschen bis heute. So sind wir Menschen. Im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle, ich und wir alle Menschen auf der ganzen Welt. Wie nötig ist ein Retter für solche Menschen wie uns? Wenn Gott nicht eingreift, dann kommen wir da nicht raus. Wir können höchstens ein Böckchen schicken, aber das reißt uns nicht raus. Das macht die Sache nicht wieder gut. Das ist das Erste, was die Geschichte zeigt. Wir brauchen Rettung. Und das Zweite, Gott wirkt und er schenkt neues Leben. Tamar ist eine Frau, die zuerst in den Strudel einer bösen Familie hineingezogen wird. Aber dann wird sie aktiv und sie entwickelt einen verzweifelten Plan, der funktioniert. Er funktioniert, weil erstens die Menschen so böse sind und zweitens, weil Gott hilft. Auch noch durch ihre dramatische Geburt hindurch. Gott ist stark und er ist gut. Ich glaube, wenn wir aus der Ewigkeit zurückblicken, das ist jetzt ein Gedanke von meiner Tante. Wir haben am selben Tag Geburtstag und sie hat mir das gesagt. Sie sagt, wenn wir aus der Ewigkeit zurückblicken auf unser Leben, dann werden wir viel klarer sehen, wo Gott überall gewirkt hat. Und dass wir letztlich sicher waren in seiner Hand. Und das ist ja etwas, was Tamar sieht im Rückblick. Wenn sie auf diese Geschichte schaut, sieht sie, wie stark und wie gut Gott ist. Wir werden getragen durch alle diese Schlamassel, in die wir hineinkommen, durch unsere Bosheit und durch die Bosheit anderer Menschen. Gottes Plan für die Welt wird durch solche Leute weitergetrieben, vorangetrieben. Es sind Leute, von denen wir das niemals erwarten würden. Zum Beispiel durch starke Frauen. Gott wirkt hinter den Kulissen, sogar durch solche verdrehten Pläne. Und so bringt er die Bosheit und den Verrat der Menschen ans Licht. Und genau das ist ja passiert mit Jesus am Kreuz. Petrus sagt zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2,23, ihr habt Jesus durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Eure Bosheit hat Jesus ans Kreuz gebracht. Unsere Bosheit. Aber das war Gottes Plan. Apostelgeschichte 2,23 habe ich gerade vorgelesen. Jetzt Epheser 1, Vers 7. Durch das Kreuz hat Jesus die Erlösung gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, durch seinen Tod am Kreuz, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott verwendet diese Bosheit, um seinen Plan umzusetzen. Und so werden wir Menschen, Römer 3, 24, so werden wir Menschen ohne Verdienst gerecht. Dasselbe Wort des Judah über Tamar sagt, wo er sagt, sie ist gerechter als ich. So werden wir Menschen ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, aus Gottes Gnade geschenkt, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So wirkt Gott. Und er bringt alles ans Licht. Wenn du auffliegst, dann wünsche ich dir auch die Einsicht von Judah. Wir brauchen Männer, so wie Judah. Und wir brauchen auch Frauen, so wie Judah, die zugeben, die stark sind und ihre Fehler zugeben. Wenn du mit deiner Täuschung auffliegst, dann wünsche ich dir, dass Gott dir Gnade schenkt und du auch sagst, es ist meine Schuld. Ich brauche Hilfe. Warte nicht, bis du in Lebensgefahr steckst. Bring's heute ans Licht. Gott ist stark genug. Er ist stark genug, dass er dich aus jeder Heuchelei und jedem Verrat, aus jeder Bosheit rausrettet und dich dann durchbringt. Und durch das Kreuz wirst du wieder frei von Schuld und von Scham. Und du kommst hinein in Gottes Familie und du kriegst Hoffnung und Zukunft und ewige Liebe. Und das ist das Dritte, was uns diese Geschichte zeigt. wenn Jesus in diesen Stall hineingeboren wird, dann kennt er alles und alle. Ihr seid alle herzlich willkommen bei Jesus. Männer und Frauen, Ausländer und Inländer, solche aus guten Familien und solche aus zerbrochenen Familien. Du bist herzlich willkommen bei Jesus. Er ladet dich ein, zu ihm zu kommen und frei zu werden. Komm heute noch zu ihm. Komm ans Licht. Du bist herzlich willkommen bei Jesus und du bist herzlich willkommen bei uns. Bei uns sind keine perfekten Menschen. Wir sind alle so. Du bist herzlich willkommen bei uns. Also egal, in welchem Strudel du gerade drin steckst, Gott ist stark genug und du bist herzlich willkommen bei Jesus. Wir beten noch miteinander und wir nehmen uns kurz eine Zeit der Stille. Dann werde ich beten und dann lade ich euch alle ein, auch laut zu beten, wenn du möchtest.